Ja, schön, dass wir heute Morgen zusammenkommen dürfen zum Gottesdienst. Wir haben einen ganz besonderen Gottesdienst vor uns, den Palmsonntag. Ich empfinde, dass das Mikro ein bisschen laut ist, aber ihr dürft es ja aushalten. Nein, so werdet ihr vielleicht auch dank der gestohlenen Stunde noch ein bisschen wacher. Genau, heute ist Palmsonntag. Dazu haben wir ja schon einige Gedanken gehört. Vielen Dank, Reinhard. Du hast uns schon gut mitgenommen in diesen ganz besonderen Sonntag. Der Sonntag, der letzte Sonntag vor Karfreitag. Was für ein besonderer Tag ist das doch. Gerade wenn wir daran denken, was dieser Tag geschichtlich ausmacht. Palmsonntag ist der Einzug Jesu in Jerusalem. Die Kreuzigung, sie fand vermutlich im Jahr 30 oder 33 statt, also vor fast 2000 Jahren. Und vor fast 2000 Jahren war es eben dieser Palmsonntag, also für uns würden wir ihn so bezeichnen. Die Juden damals haben von einem ganz anderen Tag gesprochen. Für sie war es der erste Tag in der Woche. Und an diesem doch so denkwürdigen Tag zieht Jesus in Jerusalem ein. Was für ein besonderer Tag. Jesus, der Einzug hält, der also erst einmal irgendwo ausgezogen sein muss, um einziehen zu können. Denn in der Regel ist das bei den meisten so, um irgendwo einziehen zu können, musst du erst mal aufbrechen, losziehen, unterwegs sein. Und Jesus war unterwegs, lange Zeit war er unterwegs, mit seinen Jüngern so circa 3 Jahre unterwegs. Aber davor ist er ausgezogen, noch einige Jahre davor. Gerade wenn wir in diesem Bild bleiben von Auszug und Einzug, so ist Jesus das Wort, das lebendige Wort Gottes, ausgezogen aus dem Himmel an Weihnachten, eingezogen in diese Welt, in diesem kleinen Stall in Bethlehem. Und einige Jahre liegen dann dazwischen, bis er Einzug hält in Jerusalem. Davor etliche Male ausgezogen von verschiedenen Stellen, um den Menschen das Evangelium zu predigen, die Botschaft des Königreichs Gottes. So oft war er unterwegs, so oft hat er den Menschen gepredigt und ihnen gesagt, das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen, es ist zum Greifen nahe. Menschen, kehrt um zu Gott. Johannes der Täufer, der ist sein Vorreiter, der hat ganz viel eben von dieser Umkehr, von der Buße gepredigt und den Leuten gesagt, ganz nah steht es vor der Tür, aber mit Jesus Christus bricht es an, das Königreich Gottes, mitten in dieser Welt. Und so gefühlt könnte man sagen, ist die Luft am Knistern. So viel Spannung liegt da drin. So viel Erwartung liegt da drin. Wann hattest du schon mal in deinem Leben solch eine Situation, in der du gemerkt hast, hey, da läuft gerade alles auf dieses wunderbare Ereignis hin. Und eigentlich kann ich es kaum erwarten, dass es endlich soweit ist. Egal, ob es nun bei den etwas Älteren die Geburt von einem Kind ist. Was für ein besonderer Moment, egal ob als Vater oder als Mutter. Aber wenn du 9 Monate lang auf dieses heranwachsende Leben wartest und es endlich Einzug halten darf in deinem Leben, was für ein besonderer Augenblick. Auf einmal ist dieser Mensch da. Er schreit und brüllt und ja, das ist erstmal laut auch. Und trotzdem, die Luft ist am Knistern, so viel Spannung liegt da drin. Endlich ist dieser Mensch da. Oder auch aus ganz anderen Perspektiven, vielleicht die Leute, die nicht mit Kindern gesegnet sind oder vielleicht auch gar nicht mit Ehepartnern unterwegs sind. Auch als alleinstehender Mensch gibt es solche Situationen, in denen man davor steht und die Luft zu knistern scheint. Ich erwarte sehnsüchtig dieses Ereignis, das vor mir liegt. Ob es nun für die Jüngeren unter uns der Abschluss der Schule ist, so lange darauf hingefiebert, 10, 12, 13 Jahre oder wie lange auch immer du es in der Schule aushältst, manch einer dreht ja noch ein paar Ehrenrunden, dann darf es auch noch mal länger werden. Und umso mehr knistert die Luft, endlich ist der Tag, endlich darf ich hinausstarten in das Leben. Andere Leute dürfen sich freuen über den Einzug in ihre erste eigene Wohnung oder ganz andere Erlebnisse, die das Leben so bunt und reichhaltig machen. Und umso mehr wir etwas mit großer Spannung erwarten, umso freudiger richten wir uns aus auf dieses Ereignis. Und hier an Palmsonntag zum Einzug Jesu in Jerusalem waren es die Jünger, die dieses ganze Geschehen begleitet haben. Ein wenig haben wir schon gehört von dem Bibeltext, in den ich uns auch mit hineinnehmen will, gerade zum Palmsonntag. Ich habe uns aus Lukas 19 die Verse 35 bis 40 mitgebracht und die möchte ich mit uns lesen und da ein wenig genauer hinschauen. In Lukas 19, Vers 35 heißt es: Sie brachten den jungen Esel zu Jesus und legten ihre Mäntel auf seinen Rücken. Dann ließen sie Jesus aufsteigen. Während er weiterzog, bereiteten die Jünger ihre Mäntel auf der Straße aus. So kam Jesus zu der Stelle, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem herabführt. Da brach die ganze Schar der Jüngerinnen und Jünger in lauten Jubel aus. Sie lobten Gott für alle Wunder, die sie miterlebt hatten. Sie riefen: Gesegnet ist der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede herrscht im Himmel und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Es waren auch einige Pharisäer unter der Volksmenge, die riefen ihm zu: Lehrer, bring doch deine Jünger zur Vernunft. Jesus antwortet ihnen: Ich sage euch, wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Die Jünger haben dieses Ereignis voll Freude wahrgenommen. Die Luft hat geknistert, sie haben sich danach gesehnt. Wann richtet er endlich die Herrschaft auf? Dieses Königreich Gottes mitten unter uns. Ja, viele von den Jüngern, die haben ein wenig etwas anderes erwartet als das, was dann geschehen ist im Laufe dieser Woche. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich bin fasziniert von diesem Text, weil da in diesem Text so viele Gegensätzlichkeiten drinstecken. Jesus hat oft davon gepredigt, dass er ganz anders ist, als es die Menschen erwarten. Dass sein Königreich nicht von dieser Welt ist. Aber hier in dieser Situation, da bebt die ganze Stadt unter dem Jubelruf der Jüngerinnen und Jünger. Sie feiern den triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem. Der König kommt und nimmt Herrschaft ein. Vermutlich werden alle oder zumindest die meisten erwartet haben, dass dieser Herrschaftsantritt eines weltlichen Königs stattfindet. Ein Herrschaftsantritt, der endlich ein Ende setzt mit der Unterdrückung durch die Römer. Ein Herrschaftsantritt, der endlich die Situation verändert. Das Volk der Juden leidet schon so lange und sie haben so große Sehnsucht nach Erlösung. Wir kennen das in unserem Leben vermutlich genauso. Wir haben auch Situationen, unter denen wir leiden, lange leiden. Vielleicht sogar unser ganzes Leben lang leiden. Wir haben Situationen, in denen es uns nicht gut geht und wir haben die Hoffnung, ja, Jesus kann daran was ändern. Er kann diese Situation verändern, er kann in meinem Leben einiges verändern. Manchmal haben wir diese Erwartung, dass das im Hier und Jetzt geschieht, sofort. So wie die Juden die Erwartung hatten, die Römer sollen doch rausgeschmissen werden. So haben wir die Erwartung, dass auch heute noch Jesus eingreift mit Macht und Gewalt in unserem Leben und die Situation grundlegend verändert. Und das geschieht auch. Aber manchmal auf ganz andere Art und Weise, als wir uns das vorstellen. Das Spannende ist, Jesus tritt seine Königsherrschaft an. Mit diesem Einzug in Jerusalem. Eigentlich sogar davor schon, aber das ist ein ganz anderes Thema. Jesus tritt seine Königsherrschaft an. In dieser ganz besonderen Woche. Wie spannend ist dann in diesem Blick auch Karfreitag. Der König, der am Kreuz hängt und stirbt. Über ihm dieses Schild, König der Juden. Etwas, was dann auch wiederum den Pharisäern und Schriftgelehrten nicht schmeckt. Sag doch lieber, er hat behauptet, er wäre der König, aber nicht, dass er es ist. Und doch steht dort König der Juden. Er tritt seine Herrschaft an und sie ist so anders als erwartet. So anders, als wir es verstehen können. Und das war vor 2000 Jahren oder beinahe 2000 Jahren so. Und das ist auch heute noch in unserem Leben manchmal so. Wenn Jesus Einzug hält in unserem Leben, in diesen Situationen, die uns manchmal so hilfebedürftig, so erlösungsbedürftig erscheinen. Und Jesus macht nicht das, was wir erwarten. Er tritt als so anderer König auf. Auf einmal verändert Jesus nicht die Situation, in der wir drinstecken und für die wir beten, sondern er schenkt unserem Herzen Frieden. Was ist das für ein Friedenskönig? Auch wenn dieser Einzug begleitet wird von Jubel, reitet Jesus doch auch auf einem Esel, einem Lasttier. Das ist so gänzlich anders, als es den Erwartungen der damaligen Leute entspricht. Und doch wissen wir, dass es den Prophetien des Alten Testaments entspricht. Was die Menschen erwarten und was vorhergesagt ist im Wort Gottes, das sind zwei so unterschiedliche Schuhe. Wie gut, dass Gott nicht immer unseren Erwartungen entspricht. Und die Jubelrufe, sie sind auch von so besonderem Charakter. Lukas beschreibt die Jubelrufe hier in Vers 38. Gesegnet ist der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede herrscht im Himmel und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Im Matthäusevangelium klingt es ein wenig anders. Da begegnet uns dieser Ausruf, Hosianna. Hosianna. Ein Jubelruf? Vermeintlich zumindest. Denn dieses Wort Hosianna, das begegnet uns in einem alten Psalm. Auch wieder so eine biblische Prophetie, die da drin steckt. Den Text, den habe ich euch nicht mitgebracht. Also die Leute, die eine Bibel dabei haben, die dürfen sie gerne aufschlagen. Wenn du den Psalm 118 aufschlägst, dann begegnet dort uns dieser Jubelruf Hosianna. In Psalm 118, Vers 25, steht dieses hebräische Wort, das markant ist für diesen Jubelruf, den wir auch heute noch in Lobpreisliedern oder im Gebet immer mal wieder vor Gott bringen. Psalm 118, Vers 25, dort heißt es, O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen! Das klingt so anders als Hosianna. Das klingt so anders als gesegnet ist der König, der im Namen des Herrn kommt, Friede herrscht im Himmel und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Dieses Hosianna, das da drin steckt, das uns besonders Matthäus nahe bringt, oder eben dann diese Verknüpfung auch, die im Alten Testament zu finden ist, Psalm 118, Vers 25. Sie sprechen von, O Herr, hilf doch, greif ein, greif in dieser Situation ein. Mitten in diesem Einzug, Jesus, der einzieht in Jerusalem, aber Jesus, der auch in deinem Leben einzieht, in diesen Lebenssituationen, in denen du rufst, O Herr, hilf doch. Ich brauche dich. Ich brauche dein Eingreifen. Diese Situationen, die manchmal voll Verzweiflung zu sein scheinen. Denn vor 2000 Jahren war es Verzweiflung, die Juden hat nach einem König sich sehnen lassen. Die Herrschaft der Römer muss doch enden. dieses Morden, dieses Ausbeuten, dieses Unterdrücken. O Herr, hilf doch, hilf und greif ein. Und ja, in Jesus Christus greift er ein. Und doch ist dieser König ein Friedenskönig. Friede herrscht im Himmel und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Was für ein besonderer Tag, dieser Palmsonntag. Und dann sind in dieser ganzen Situation auch die Pharisäer. Das lesen wir besonders hier auch nochmal ab Vers 39. Die Pharisäer, die einfach nur einen Kontrast zu dieser ganzen Situation darstellen. Wie viel Wut wird wohl ihre Worte begleitet haben? Das kann er doch nicht machen. Wie kann er das nur zulassen, dass diese Volksmenge so austickt? Sie jubeln und rufen einem König zu, dem Sohn Davids. Das muss doch Einhalt geboten werden. Dieses Verhalten, das darf nicht sein. Lehrer, bring doch deine Jünger zur Vernunft. Das, was sie hier tun, ist alles andere als vernünftig. Wieso rufen sie solch einen Jubelruf? Man könnte hier weiter deuten, dass Jesus auf die Pharisäer eingeht in seiner Antwort: Wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Man könnte diese Antwort deuten eben: Liebe Pharisäer, versteht ihr nicht, was hier gerade passiert? Versteht ihr nicht die Besonderheit dieses Momentes, in dem ihr Zeugen seid? Begreift ihr nicht, dass das lebendig gewordene Wort Gottes, wie es das Johannesevangelium eben beschreibt, gerade hier in dieser Stadt einzieht? Das Wort Gottes selbst, dieser Jesus, der sich aufmacht, in Jerusalem einzuziehen. Wie sollten sie dieses Ereignis denn schweigend stattfinden lassen? Das ist doch total verrückt, wenn man diese Situation begreift und versteht, worum es geht, und dann dazu schweigen müsste. Wie sollte das vernünftig sein, die Jünger zu stummen Zeugen werden zu lassen? Das ist doch so gänzlich unvernünftig. Stumme Zeugen. Was mich besonders bewegt und auch so ein bisschen angeregt hat für die Predigt, ist, wie der Reinhard das uns ja auch schon ein bisschen vor Augen geführt hat, hier mit solch einem wunderschönen Stein. Also der sieht richtig toll aus. Der hat zwar ein paar Farbflecken abbekommen, aber lag direkt vor der Tür, ja, genau. So ein Stein. Die Situation ist so verrückt. Wenn die Jünger nicht rufen würden und jubeln würden, dann müsste solch ein Stein schreien. Pharisäer, begreift ihr nicht die Zeit, die Situation, die ihr gerade bezeugen dürft, das Besondere? Solche Steine sind ja schon spannend. Also Reinhard hat es nicht geschafft, ihn zum Schreien zu bringen. Ich kann mit dem Stein jemanden zum Schreien bringen, aber das ist... Dann schreit nicht der Stein, sondern derjenige, der darunter leidet. Und doch geht es hier darum, dass die Steine schreien. Wenn man sich so ein bisschen Gedanken macht, auch durch die Bibel mal durchgeht mit solch einem Thema, dann merkt man, Steine werden als stumme Zeugen an so vielen Stellen gebraucht. Da ist es beispielsweise ein Jakob, dem nichts Besseres einfällt, als solch einen Stein als Kopfkissen zu verwenden. Weiß nicht, ich würde mir ein besseres Kopfkissen suchen als einen Stein. Und dennoch nimmt er solch einen Stein als Kopfkissen und schläft unruhig. Mag vielleicht an dem Stein gelegen haben, aber vielleicht auch vielmehr an der Situation, die uns beschrieben wird, dass in dieser Nacht er ein Gesicht hat, eine Vision davon, dass an dem Ort, an dem er schläft, Engel vom Himmel herabsteigen auf diese Welt und in den Himmel hinauffahren. Was für ein besonderer Ort. Und das Erstbeste, was er macht, ist, diesen Stein aufrichten als einen stummen Zeugen. Dieser Ort ist so besonders. Das muss man doch auch als Zeuge verkünden. Ich möchte uns gerade auch hier diesen Gedanken aus dem Alten Testament mal vorlesen. Dort heißt es in 1. Mose 28, ab Vers 17, 1. Mose 28, ab Vers 17, und er, Jakob, fürchtete sich und sprach, wie heilig ist doch diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinem Haupt gelegt hatte, und richtete ihn auf als ein Steinmal und goss Öl obendrauf und nannte die Stätte Bethel. Bethel heißt Haus Gottes. Dieser Stein, er darf ein stummer Zeuge sein. Für Jakob schon vor so vielen Jahren. Und weiter heißt es, eine interessante Verknüpfung, die eben auch mit unserem heutigen Text durchaus zusammenhängt. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wird Gott mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen, und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen. So soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe, zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Ein ganz besonderer Stein, der da so rumliegt. Ein Stein, der aufgerichtet wird als ein Steinmal. Ein Zeuge, ein stummer Zeuge. Hier ist das Haus Gottes. Ob es sich nun um den Ort Jerusalem handelt, an dem der Tempel gebaut wurde, und ob dieser Stein genau dafür verwendet wurde, das lasse ich alles mal offen. Das ist so ein bisschen Spekulation, aber dieser Gedanke gefällt mir. Dieser Stein, auf dem Jakob gelegen hat, den er gesalbt hat als stummen Zeugen. Hier ist das Haus Gottes. Und hier soll es errichtet werden. So viele tausend Jahre später. Und ich möchte wieder ein wenig weiter vorspringen in der Bibel von 1. Mose. Geht es ja eigentlich nur nach vorne Richtung Neues Testament. Und wenn wir hier wieder die Verknüpfung zum Psalm 118 sehen, dieser Psalm, in dem es heißt, Hosianna, gelobt sei der Herr, der beinhaltet auch noch einen ganz besonderen weiteren Vers. In Psalm 118, Vers 22 heißt es, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und auch dieser Gedanke, der bewegt mich und der begeistert mich. Was für ein besonderer Stein ist das? Denn wir wissen, gerade wir als Christen, auch in dem Blick, den wir heute haben dürfen, hier ist die Rede von Jesus Christus. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Dieser Stein, der ein stummer Zeuge ist, ist zum Eckstein geworden. Und Jesus Christus, er ist dieser Eckstein, dieser zentrale Stein, auf den alle anderen Steine hinlaufen und der das ganze Bauwerk hält. Das ist Jesus Christus. Die Steine, mit denen die Juden damals zu tun hatten, sind schon beachtlich. Gerade wenn wir dann den weiteren Verlauf auch von der Zeit Jesu in dieser letzten Woche betrachten, dann sieht man auch dieses Erlebnis, dass die Jünger total begeistert sind von diesem Tempel, in dem sie stehen. Wie groß sind doch diese Steine? Wie gewaltig dieses Bauwerk? Und Jesus sagt voraus, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. All das wird sich verändern. Diese stummen Zeugen, die dort so überall rumliegen und die eigentlich so viel von der Herrlichkeit Gottes wissen, wenn wir mal dieses Bild aufgreifen, die Perspektive eines Steines einnehmen zu können, dann erlebt so ein Stein schon ganz schön viel. Ob das nun so ein Stein ist wie dieser oder vielleicht auch nur im übertragenen Sinn. Ein Stein, den Jakob als sein Kopfkissen verwendet hat, den er als Zeugen dafür verwendet. Hier ist das Haus Gottes. Ein Stein, der sich vielleicht dann einfügt und zum Tempel Gottes wird. Ein Stein, der nach wie vor auch dann dasteht, wenn Jesus Einzug in Jerusalem hält und der so viel bezeugen kann, was die Menschen nicht begreifen. Wie interessant ist das doch, wenn man diesen Gedanken nachgehen könnte. Was könnte mir solch ein Stein alles erzählen? Was könnte solch ein Stein erzählen? Gerade wenn wir uns dem Schöpfungsbericht zuwenden, dann ist es schon spannend, dass es ganz am Anfang die ersten Worte, die uns in der Bibel begegnen, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, auf Hebräisch, oder am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dann ist es der Stein, der mit zu den ersten Dingen gehört, die Gott geschaffen hat. Steine könnten uns bezeugen, schon von Schöpfung der Welt an, was Gott hier so alles gewirkt hat. Ich bin immer wieder begeistert von dieser Perspektive, wenn ein Stein doch nur anfangen würde zu schreien. Wenn ein Stein doch nur anfangen würde zu reden, Zeugnis zu geben von den Wundertaten Gottes. Aber eigentlich ist es Jesus, der sagt, das ist nicht notwendig. Denn er hat ja seine Jünger, auf die er schaut, die schreien und jubelnd und rufen, diesem König zujubeln. Es ist eigentlich nicht notwendig, dass Steine schreien. Es ist nicht notwendig, dass stumme Zeugen uns auf die großen Wundertaten Gottes hinweisen. Denn wir haben eigentlich die lebendigen Steine mitten unter uns. Wir haben die Jünger und Jüngerinnen Jesu, die Zeugnis geben von diesem wundersamen Ereignis. Wenn die Jünger und Jüngerinnen Jesu aufhören zu schreien, dann müssten die Steine Zeugnis geben. Wie wichtig ist es doch, dass wir als Zeugen der Wundertaten Gottes nicht aufhören zu schreien. Wie wichtig ist es, dass wir nicht verstummen? Wie wichtig ist es, dass wir Zeugnis davon geben, was Gott Gutes in unserem Leben tut? Die Jünger damals, vor 2000 Jahren, konnten gar nicht zurückhalten mit ihrem Jubel und dem Rufen. Wie ist das heute bei uns? Dieser Einzug Jesu in Jerusalem, der darf uns auch in unserem Heute bewegen. In unserer heutigen Situation. Kannst du jubeln und rufen und Zeugnis geben von dieser Situation, in der Gott in deinem Leben eingreift? Auch dann, wenn du es manchmal unter falschen Vorzeichen tust. Wenn du diesen Wunsch hast, Gott möge doch die Römer vernichten und aus meinem Leben austreiben. Gott möge doch dieses Unheil, das in meinem Leben ist, ändern. Aber vielleicht bist du da auch einfach nur Zeuge von dem, was Gott in deinem Leben wirkt. Nicht von deinen Wünschen, nicht von deinen Träumen, sondern einfach nur von dem, was Gott in deinem Leben wirkt. Wie viel hättest du doch zu erzählen? Ich möchte dir Mut machen, dass du genau das tust. Sei kein stummer Zeuge, sei ein schreiender Stein. Sei jemand, der davon zeugt, dass Gott in seinem Leben eingreift. Und etwas bewirkt. Denn du sitzt heute Morgen auch nicht einfach umsonst hier. Du sitzt hier bestimmt, weil Gott in deinem Leben irgendwas bewirkt hat. Und falls das noch nicht der Fall ist, dann lade ich dich ein, diesem Gott zu begegnen, dich mal dem zuzuwenden, was dort so geschieht. Vielleicht ganz neu auf bedächtige Art und Weise, vielleicht sogar im Ostergarten. Vielleicht hast du heute die Möglichkeit, auch da mal durchzugehen, über die Kleider, die dort liegen und diese vielen anderen Stationen. Und vielleicht kannst du dich auch hier mal begeistern lassen von dem, was Gott wirkt, auch in deinem Leben, auch heute noch. Amen. Und so darf ich zum Abschluss des Gottesdienstes den Segen aussprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.